Ja, ich freue mich, euch hier alle zu sehen. Es ist schön zu sehen, dass doch die Reihen sich auch wieder füllen bei uns im Gottesdienst. Das ist wunderbar, dass ihr da seid. Schön ist es auch, dass uns immer noch Menschen folgen über den Livestream. Da können wir auch dankbar sein für diese Möglichkeiten. Aber ich möchte auch Mut machen, ruhig auch hier zu uns zu kommen und zu dieser Gemeinschaft noch dazu zu stoßen. Wir haben wirklich immer noch genügend Platz. Und niemand muss zu Hause bleiben, weil er meint, vielleicht jemand anderem einen Platz wegzunehmen. Da ist noch Potenzial, aber es ist schön, dass wir so heute hier zusammen sind. Ein Neuanfang ist ja immer eine besondere Chance. Ein Neuanfang ist immer gut, ist eine Chance, etwas nochmal von vorn zu beginnen, etwas anders oder besser zu machen. Das gilt zum Beispiel auch ja, in der Schule. Wenn ein neues Schuljahr beginnt, dann hat man die Möglichkeit, nochmal neu anzufangen. Es ist alles auf Null gestellt. Da sind keine schlechten Noten mehr, die man noch mitschleppen und ausgleichen muss. Und wenn man dann vielleicht noch einen neuen Lehrer bekommen hat, dann sind es nicht mal mehr schlechte Eindrücke aus der Vergangenheit, mit denen man sich noch rumplagen muss. Ein Neuanfang eben. Eine echte Chance. In anderen Bereichen gilt es ganz genauso. Wenn wir die Fußball-Bundesliga verfolgen, dann sehen wir jetzt schon nach 2, 3 Spieltagen, dass so mancher Fußballclub seinen Trainer entlässt und einen Neuanfang versucht. Neue Ideen, neue Leidenschaft, neue Energie und dann hoffentlich neuen Erfolg. Und ein Stück weit gilt das selbst für technische Geräte. Ich meine, wie schön ist das, ein neues Notebook zu haben? Oder vielleicht ein neues Smartphone zu haben. Da läuft zunächst ja alles erstmal extrem schnell, ganz flüssig, ohne Probleme. Keine Macken, es ist nicht zugemüllt mit irgendwelchem Kram, den man eh nicht braucht. Und man wünscht sich, das muss jetzt so bleiben. Dieser Zustand, der soll am besten so bleiben. Also ein Neuanfang ist immer eine besondere Chance. Er bietet die Gelegenheit, nochmal von vorn zu beginnen, die Zukunft zu gestalten, so frei von früheren Belastungen oder Problemen. Unser Gott ist auch ein Gott, der mit uns neu anfangen will. Er ist ein Gott, der uns immer wieder solche Gelegenheiten schenkt, frei von früheren Belastungen, von Verfehlungen neu anzufangen. Er wischt alles weg, er stellt alles auf Null und wir können neu beginnen. Das macht unseren Gott aus. Das ist ein Charakteristikum, ein Wesenszug unseres Gottes. Dass er uns nie abschreibt, sondern uns immer wieder eine neue Chance gibt. Trotz Fehler in der Vergangenheit, obwohl wir uns nicht bewährt haben, obwohl wir manche Schuld auf uns geladen haben. Unser Gott ist ein Gott, der mit den Menschen neu anfängt. Das ist unser Thema für den heutigen Sonntag, für die Predigt. Darüber wollen wir nachdenken. Unser Gott ist ein Gott, der mit uns Menschen neu anfängt, der das auch mit dir und mir bereit ist zu tun. Ich möchte uns lesen, aus 1. Samuel, da nehme ich uns heute wieder mit hinein, 1. Samuel 11 und 12, da haben wir ein bisschen was vor und ich lese uns mal zu Beginn. 1. Samuel 11. Und wir sehen dort nämlich, wie Gott dem Saul einen Neuanfang schenkt. Es zog aber herauf Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir untertan sein. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: Gib uns 7 Tage, dass wir Boten in das ganze Gebiet Israels senden. Ist denn da niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea Sauls und sagten diese Worte vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte: Was ist mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und er nahm ein paar Rinder und zerstückte sie und sandte davon in das ganze Gebiet Israels durch die Boten und ließ sagen, wer nicht mit Saul und Samuel auszieht, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie bei Besek, und die von Israel waren 300.000 Mann, und die Männer Judas 30.000. Und er sagte den Boten, die gekommen waren, so sagt den Männern von Jabesch in Gilead, morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt, heißt zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch ließen den Ammonitern sagen, morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am anderen Morgen teilte Saul das Volk in drei Heerhaufen. Und sie kamen ins Lager um die Zeit der Morgenwache und schlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig blieben, wurden zerstreut, so dass von ihnen nicht zwei beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel, wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach, es soll an diesem Tage niemand sterben. Denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Samuel sprach zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul dort zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Gott schenkt Saul einen großen Neuanfang. Ein paar Worte vorneweg mal zur Vorgeschichte hier. Das Volk Israel, das verlangte einen König, davon konnten wir in den Kapiteln zuvor schon lesen, entgegen Gottes Wort war das dieser Wunsch des Volkes, ein König, wie ihn die anderen Völker auch hatten. Sie wollten sich anpassen. Und Gott ist traurig darüber, denn er weiß, dass sie ein Stück weit ihn und seine Herrschaft mit diesem Wunsch ablehnen. Und dennoch gibt er ihrem Wunsch nach und dann wird Saul zum König gewählt und gesalbt. Ein Mann, der in vielem vorbildlich ist, ein Mann mit guten Manieren. Und er ist ziemlich überrascht über das, was da auf ihn zukommt, dass er zum König gesalbt wird. Und er ist auch angesichts dieser großen Aufgabe zunächst einmal sehr zurückhaltend, schon etwas ängstlich. Er versteckt sich sogar in der einen Situation. Und die Frage, die sich zu diesem Zeitpunkt der Geschichte stellt, die ist die, wie wird dieser Mann, dieser Saul, hineinkommen in das neue Amt? Ist er eigentlich dieser Aufgabe gewachsen? Packt er das? Wird er sich freischwimmen ein Stück weit? Wird das klappen? Und dann hören wir eben in Kapitel 11 von dieser Situation, wir haben es eben gelesen, wir hören von der Situation, dass es jetzt sofort hier eine äußere Bedrohung gibt. Da kommen Leute, die Ammoniter, sie bedrohen eine israelitische Stadt und sie sind nicht zimperlich, sie sind zum Frieden auch nicht bereit. Im Gegenteil, der Ammoniterkönig, der droht hier sehr, sehr drastisch, ich will euch allen das rechte Auge ausstechen, ich mache euch fertig. Kein Erbarmen. Also, hier ist gleich eine echte Krise, eine echte Herausforderung und Saul ist gleich vor diese Herausforderung gestellt. Die hat er gleich vor der Brust. Gerade erst zum König geworden und schon eine Megakrise, die er bewältigen muss. Das ist nicht das, was man sich wünscht für den Anfang. Das ist nicht das, worin man erstmal so langsam hineinkommen und wachsen kann. Aber alles geht gut. Gott ist mit Saul und es gibt einen grandiosen Sieg über diese barbarischen Feinde Israels. Gott schenkt Saul hier, trotz dieser Schwierigkeiten, einen echten Neuanfang, einen großartigen Neuanfang. Und wir bekommen auch den Eindruck in diesem Kapitel, dass Gott dem Volk mit Saul einen wirklich guten König erwählt hat. Es scheint bis hierhin so, dass Saul diesen Neuanfang nutzen möchte oder zu nutzen weiß. Es ist ein verheißungsvoller Neuanfang. Man sieht es vor allen Dingen an der Art und Weise, wie Saul seine Königsherrschaft bisher so nutzt, wie er das so ausübt, was charakteristisch ist für seine Art zu herrschen. Da blicken wir mal kurz drauf. Vers 5 zum Beispiel, da heißt es: Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter den Rindern her und fragte: Was ist mit dem Volk, dass es weint? Ist ja interessant, was hier deutlich wird durch diese Bemerkung. Hier ist ein König, der ist auf dem Feld. Der arbeitet auf dem Feld. Er läuft hinter den Rindern her. Das ist ein Ausdruck, der beschreibt, dass er ja mit den Rindern seinen Acker pflügte. Hier ist also kein pompöser Herrscher, der den ganzen Tag bequem auf seinem Thron sitzt und sich von seinen Dienern mit Palmzweigen zuwedeln lässt und sich bedienen lässt. Hier ist ein König, der arbeitet. Der ist auf seinem Felde. Er arbeitet. Oder Vers 6 und 7 danach dann: Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und dann weiter: Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, so dass sie auszogen wie ein Mann. Da geriet der Geist Gottes über Saul. Hier ist also ein Mann, der vom Geist Gottes abhängig ist. Er tut nicht einfach, was er für richtig hält. Er tut auch nicht einfach das, wodurch er sich persönlich am meisten Vorteile erhofft, irgendwie um seine Herrschaft zu festigen. Er tut auch nicht einfach das, was ihm als erstes in den Sinn kommt, sondern er hat offenbar diese Offenheit hier, sich vom Geist Gottes ergreifen und leiten zu lassen. Hier ist ein König, der sich vom Geist Gottes leiten lässt, der vom Geist Gottes abhängig ist. Oder dann nach dem Kampf, Vers 13: Saul aber sprach: Es soll an diesem Tag niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Also Saul zeigt sich hier auch als friedfertig. Er will jetzt kein Blut vergießen. Er will jetzt diese Stunde des Sieges nicht ausnutzen, um seine Gegner innerhalb des Volkes, die ihm kritisch gesonnen waren, um die jetzt ein für alle Mal zu beseitigen. Er ist bescheiden. Er stellt auch nicht sich und seine Leistung in das Zentrum, sondern er sagt es ganz anders. Gott hat das Heil gegeben. Nicht seine Ehre ist ihm das Wichtigste, sondern die Ehre Gottes. Sie will er mehren. Er will, dass sie zum Vorschein kommt. Also hier ist auch ein König, der bescheiden und demütig ist. Und in alledem, wenn wir das so zusammennehmen, in alledem tritt Saul eigentlich mehr in die Fußstapfen der Richter und insbesondere in die Fußstapfen Samuels, obwohl er ein König ist. Bescheiden und friedfertig, auf Gott hörend und für sich selbst sorgend. Ein guter Neuanfang. Und so ist es kein Wunder, dass dieses Kapitel erfreulich schließt. Vers 15: Da ging das ganze Volk nach Gilgal, und sie machten Saul zum König vor dem Herrn im Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Ein gutes Ende, ein Happy End sozusagen. Und doch, mit diesem letzten Vers ist im Grunde eine Frage angedeutet, eine Frage wird damit aufgeworfen, die entscheidende Frage eigentlich. Wird Saul diese positive Haltung, die man hier an ihm beobachten kann, wird er das durchhalten? Wird er das dauerhaft beibehalten? Anders gesagt, dieser Neuanfang, wird er wirklich von Dauer sein? Das ist ja immer der Knackpunkt. Das ist die Frage, die sich bei jedem Neuanfang stellt, ne? Ob jetzt in der Schule oder beim neu begonnenen Training oder irgendwo sonst wo, werden wir das durchhalten? Auch auf Dauer. Was ist in 2 Wochen? Was ist in 6 Monaten? Oder werden wir wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen? Das sind ja auch so Fragen, die stellen sich zum Beispiel auch in Beziehungen. Da hat man sich vielleicht ausgesprochen und man hat verstanden, was das Problem ist, was vielleicht das Fehlverhalten wahr. Man weiß, was man verändern muss, um ein gutes Miteinander zu haben. Und es funktioniert dann einige Zeit. Aber auf Dauer ist dann doch nochmal eine andere Frage. Wird man durchhalten? Und weiter gefragt, die Anschlussfrage ist dann eigentlich, was hilft denn durchzuhalten? Was hilft eigentlich dazu? Wie kann man einen Neuanfang, der gelungen ist, dann wirklich kultivieren, dass er beständig wird? Dass zum Beispiel ein gutes Miteinander weiterläuft und nicht wie ein Strohfeuer eben dann ja niederbrennt und vergangen ist. Um den guten Neuanfang weiterzuführen, glaube ich, musst du dich, wie Saul hier in Vers 6, du musst dich von Gott abhängig wissen. Das ist sicher zum einen wichtig. Es ist nötig, dass wir dranbleiben an ihm, dass wir uns von ihm leiten lassen, dass wir damit rechnen, dass der Heilige Geist auch in deinem alltäglichen Leben wirkt und dass wir wissen, alleine schaffen wir das gar nicht. Es braucht diese Offenheit, diese oftmals leise Stimme Gottes auch zu hören und ihr dann auch zu folgen. Ich glaube, das ist ein erstes, was es braucht, um durchzuhalten, diese bewusste Abhängigkeit von Gott, an ihm dran zu bleiben. Und etwas Zweites, was dann wichtig ist, um dran zu bleiben, um den Neuanfang weiterzuführen, auch das ist hier bei Saul zu sehen in Vers 13, nämlich diese Bescheidenheit und Demut, von sich selbst nicht zu hoch zu denken, sich nicht über andere zu erheben und darum zu wissen, dass wir Gottes Kraft brauchen, dass wir die Hilfe Gottes nötig haben. Und letztendlich hilft, um diesen Neuanfang zu kultivieren, um ihn durchzuhalten, der kontinuierliche Blick auf Jesus Christus selbst. Es hilft ja nur die Ausrichtung auf Jesus Christus, der diese und noch viel mehr gute Eigenschaften ja personifiziert, der sie ausgelebt hat. Schau auf Jesus Christus, schau auf sein Wesen, schau auf den Erlöser, auf unseren Meister und eifere ihm nach. Schließlich sind wir die Jünger und er ist der Lehrer. Paulus schreibt an die Philipper: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Ist das nicht eine Art, in der ein guter Neuanfang weitergeführt werden kann? Schauen wir auf ihn, auf Jesus und lernen wir von ihm, von dieser Haltung. Bleiben wir von Gott abhängig, bescheiden, demütig und vor allen Dingen eben, ja, suchen wir diese Orientierung an Jesus Christus, an seiner Haltung, damit dieser gute Neuanfang, den Gott schenkt, damit er genutzt wird. Und doch, die Realität ist ja, dass nicht jeder Neuanfang durchgehalten wird. Unser Blick geht manches Mal weg von Jesus, auf uns selbst wieder. Und wir fallen zurück in ja, alte Verhaltensmuster. Wir gewöhnen uns vielleicht zweifelhafte Dinge auch erst neu an. Was dann? Was dann, wenn der gute Neuanfang doch früher oder später wieder ins Alte zurückführt? Was dann? Um diese Frage geht's im nächsten Kapitel in unserem zweiten Predigtpunkt. Gott gewährt Israel einen unverdienten Neuanfang, einen weiteren unverdienten Neuanfang. Ich lese uns 1. Samuel 12. Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen, ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will's euch zurückgeben. Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht angetan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Und Samuel sprach zum Volk: Der Herr ist's, der Mose und Aaron eingesetzt und eure Väter aus Ägyptenland geführt hat. So tretet nun her, dass ich mit euch rechte vor dem Herrn, wegen aller Wohltaten des Herrn, die er an euch und euren Vätern getan hat. Als Jakob nach Ägypten gekommen war, schrien eure Väter zu dem Herrn, und der Herr sandte Mose und Aaron, um eure Väter aus Ägypten zu führen und sie in diesem Land wohnen zu lassen. Aber als sie den Herrn, euren Gott, vergaßen, verkaufte er sie in die Hand Siseras, des Feldhauptmanns von Hazor, und in die Hand der Philister und in die Hand des Königs von Moab, die kämpften gegen sie. Und sie schrien zum Herrn und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir den Herrn verlassen und den Baalen und Astarten gedient haben. Nun aber rette uns aus der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen. Da sandte der Herr Jerubal, Barak, Jephtha und Samuel und errettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum und ließ euch sicher wohnen. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Nun, da ist euer König, den ihr erwählt und erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Möchtet ihr doch den Herrn fürchten und ihm dienen und seiner Stimme gehorchen und dem Mund des Herrn nicht ungehorsam sein, und möchtet ihr und euer König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, folgen. Werdet ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorchen, sondern seinem Munde ungehorsam sein, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber dem Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr und sprach zu Samuel: Bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Samuel aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dienet dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren den guten und richtigen Weg. Nur fürchtet den Herrn und dienet ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Dass nicht jeder Neuanfang durchgehalten wird, das sehen wir in diesem Kapitel in mehrfacher Hinsicht. Erstmal geht hier der Blick zurück. In den ersten 5 Versen, da legt Samuel im Prinzip Rechenschaft ab über seine lange Zeit als Richter. Er war stets fair und gerecht und hat sich nie einen Vorteil verschafft. Das Volk bestätigt es ja auch. Und dann im zweiten Abschnitt, Vers 6 bis 15, der interessiert uns jetzt, da geht der Blick noch weiter zurück. Der Blick geht zurück auf die Beziehung, auf die Geschichte der Beziehung Gottes zu seinem Volk. Und die Geschichte dieser Beziehung Gottes zu seinem Volk ist, wie hier deutlich wird, eigentlich eine Geschichte von lauter Neuanfängen. Es ist eine Geschichte von lauter Neuanfängen, die Gott seinem Volk schenkt. Angefangen beim Auszug aus Ägypten bis zur Zeit der Richter wird immer wieder das deutlich, dass immer und immer wieder Gott sich um sein Volk gekümmert hat, er hat Not gelindert und er hat Neuanfänge geschenkt. In dieser gesamten Geschichte Israels hat Gott seine unverbrüchliche Treue zu seinem Volk immer wieder unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, ich bin treu, ich halte zu euch. Das Volk dagegen hat sich als untreu erwiesen. Das Volk, das immer wieder nach guten Neuanfängen doch eigene Wege ging und nach Gottes Weisung nicht gefragt hat. Das Volk, dem ein von Gott eingesetzter Richter eben nicht genug war, sondern die einen menschlichen König, wie die Heiden, sich wünschten. Vers 12 macht das ja deutlich. Als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir, nein, ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Gott war stets treu gewesen. Die ganzen Jahre, die ganzen Jahrhunderte, untreu waren die Menschen gewesen, immer und immer wieder, trotz mancher verheißungsvoller Neuanfänge. Die Geschichte Israels ist im Grunde eine Geschichte der gescheiterten Neuanfänge. Geschichte Israels ist im Grunde eine Geschichte der gescheiterten Neuanfänge. Und dennoch will Gott wieder neu anfangen. Wird hier deutlich in Kapitel 12. Er will wieder neu anfangen, zum x-ten Mal. Er gewährt Israel einen weiteren, unverdienten Neuanfang. Vers 16 folgende dann, so tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ja, und dann donnert und regnet es und ja, die Weizenernte wird vernichtet. Da folgt eine Strafe und sie fürchten sich. Und dann rufen sie zu Samuel, bitte für deine Knechte dem Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Also, eine Menge ist da schiefgelaufen. Sie haben Schuld auf sich geladen und dennoch wird es einen Neuanfang geben. Letztendlich, weil Gott das will, weil er dazu bereit ist. Weil so unser Gott ist, dass er immer und immer wieder uns Menschen einen Neuanfang gewährt. Und vielleicht brauchst du auch mal einen Neuanfang. Einen Neuanfang mit Gott. Vielleicht ist durch deine Betriebsamkeit und durch vielerlei Ablenkung dein Herz möglicherweise hart geworden. So hart geworden, dass eben du dich gar nicht mehr anrühren lässt von Gottes Wahrheit. Das Leben für dich nur noch bedeutet, zu arbeiten und sich in das Freizeitvergnügen zu stürzen. Dein Alltag ist vielleicht gefüllt mit vielen anderen Dingen, dass für Gott einfach kein Raum mehr bleibt. Vielleicht bist du abgelenkt vom Wesentlichen, von dem, was wirklich zählt. Vielleicht ist das deine Situation. Dann brauchst du einen Neuanfang mit Gott. Vielleicht denkst du aber auch zurück an eine Zeit, in der du mal richtig begeistert warst vom Glauben, wo du mit großer Hingabe da unterwegs warst und du denkst dir, eigentlich ist davon heute gar nichts mehr zu spüren. Es ist kaum noch was da. Das emotionale Hoch ist längst vorbei. Und du steckst drin in so einem Tief. Andere Meinungen und Standpunkte haben vielleicht längst großen Einfluss bei dir genommen. Und vielleicht ist es so, wenn du da ehrlich in dich gehst, dann ja, kommst du zu dem Ergebnis, dass du dich vielleicht nur oberflächlich zu Jesus Christus hingewandt hast. Dass du damals nur kurz angetippt wurdest, aber gar nicht so tief verwurzelt warst, wie das eigentlich gut gewesen wäre. Vielleicht ist das auch deine Situation. Dann brauchst du einen Neuanfang mit Gott. Ohne aber du spürst, dass du zerrissen bist. Dass du dich einerseits so nach Jesus Christus zu Gott hin sehnst und dir mehr wünschst. Und andererseits wirst du zurückgezogen von weltlichen Sorgen, von anderen Dingen, in alle anderen Richtungen gedrängt. Vielleicht sind da Bindungen, vielleicht sind da Sünden, von denen du dich nicht lösen willst. Vielleicht sind es da Ängste, die dich zu sehr beherrschen. Corona. Keine Ahnung. Und du merkst, dass dein Herz nicht ganz bei Gott ist. Dass es irgendwie geteilt ist. Vielleicht ist doch so oder so ähnlich deine Situation. Auch dann brauchst du einen Neuanfang mit Gott. Wie Gott Israel einen unverdienten Neuanfang gewährt, so will er das auch mit uns, so will er das auch mit dir und mit mir machen. Er will neu anfangen. Und wir sehen ab Vers 20 dann, sehen wir ein paar Dinge, was wichtig ist für so einen Neuanfang. Drei Dinge. Da ist zunächst ein Mutmacher, dann ist da eine Ermahnung zweitens und dann ist am Schluss noch eine wundervolle Verheißung zu sehen. Vers 20, der Mutmacher. Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Fürchtet euch nicht. Das ist der Mutmacher hier. Ja, es wird nichts beschönigt. Sie haben gesündigt, das war schlecht. Aber es ist nicht Ende der Geschichte. Umkehr, Neuanfang, Veränderung ist immer noch möglich. Niemand muss denken, für mich gibt es jetzt keine Hoffnung mehr. Es ist einfach zu spät. Oder ich kann mich sowieso nicht ändern. Oder ich habe zu große Schuld auf mich geladen. Da ist nichts mehr zu machen. Nein, fürchtet euch nicht, sagt Samuel. Ja, ihr habt gesündigt, aber ihr müsst keine Sünder bleiben. Veränderung ist möglich, es gibt Hoffnung, ein Neuanfang ist immer möglich. Das ist dieser Mutmacher zu Beginn und das müssen wir wissen, ein Neuanfang ist möglich. Fürchtet euch nicht. Und dann in Vers 21 das zweite, das ist jetzt die ernste Ermahnung. Und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Folge nicht den Götzen. Das ist diese Ermahnung. Folge nicht den Götzen. Und wir wissen aus der Bibel, dass wenn sie von Götzen spricht, dann denkt sie ja nicht nur an so kleine Statuen oder Figuren, vor denen sich Menschen niederwerfen oder in früheren Zeiten vor allen Dingen niedergeworfen haben, sondern auch menschliche Strukturen. Zum Beispiel einen König haben zu wollen, wie damals. Oder dieser unabdingbare Drang zur Selbstbestimmung. Auch so etwas kann zum Götzen werden. Von daher liegt es auf der Hand, einfach mal zu überlegen, was sind eigentlich meine Götzen? Oder was sind diese Dinge, die zum Götzen mir werden können? Was sind die Dinge, von denen ich mir ungeheuren Nutzen erhoffe? Was sind die Sachen, von denen ich mir Hilfe und Rettung erwarte? Was ist das bei mir oder bei dir? Ich nenne mal jetzt mit Absicht hier keine Beispiele, weil du dann wirklich unbefangen in dich gehen kannst, zu überlegen, was ist das bei dir? Samuel sagt, alle diese Dinge, so gut sie vielleicht sein mögen oder welche Berechtigung sie grundsätzlich auch haben, alle diese Dinge sind, sofern es eben nicht der lebendige Gott selbst ist, alle diese Dinge sind nichtig. Anders gesagt, sie bringen gar nichts. Sie werden dir weder Gutes tun, noch werden sie das Schlechte verhüten. Sie werden dich jetzt nicht retten und erst recht nicht in Ewigkeit. Folge nicht den nichtigen Götzen. Vielmehr stell Gott an diese erste Stelle. Das ist diese ernste Ermahnung, die wir da hören müssen für den Neuanfang. Und dann eben, dann folgt die wunderbare Verheißung in Vers 22. Da heißt es, der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen, Vers 22. Also Gott bleibt um seiner selbst willen treu. Gott bleibt um seiner Ehre willen barmherzig und Gott bleibt um seines heiligen Namens willen gnädig. Denken wir an Epheser 1, dort heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann Vers 6, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Zum Lob seiner herrlichen Gnade. Weil Gott ist, der er ist. Es liegt in seinem Wesen begründet, weil Gott in seinem Wesen eben unwandelbar ist, weil er in seinem Wesen treu ist, weil er in seinem Wesen gnädig ist. Deshalb gibt es Hoffnung für alle, die zu ihm gehören. Und deshalb darfst du neu anfangen. Zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum 24. Mal oder zum 483. Mal. Du darfst neu anfangen. Gott gewährt einen unverdienten Neuanfang. Damals dem Volk Israel, da sehen wir das, und nicht nur hier an dieser Stelle, eigentlich im ganzen Alten Testament, sehen wir das immer und immer wieder. Und genauso ist es heute auch noch, bei dir und bei mir. Gott gewährt einen Neuanfang. Sollten wir diesem Gott nicht von Herzen dienen? Sollten wir mit diesem treuen Gott nicht immer wieder neu anfangen, mit diesem Gott, der auch immer wieder, ja im Prinzip täglich, bereit ist, mit uns neu anzufangen? Wag den Neuanfang heute, wenn deine Liebe zu Gott etwas erkaltet ist vielleicht. Wag den Neuanfang heute, wenn deine Hingabe an ihn vielleicht verpufft ist. Wag den Neuanfang heute, gerade dann, vielleicht, wenn du noch nie richtig mit ihm angefangen hast. Denn das ist der beste Weg. Schließe mit Vers 24. Nun fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Amen.